Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Heute mit Theresa Sickert.
Und mit Christian Grasse. Hallo.
2,6 Terabyte Daten, 11,5 Millionen Dokumente und 214.000 Briefkastenfirmen. Die Panama Papers sind das umfangreichste Datenleak aller Zeiten. Doch im Fokus der Berichterstattung stehen nicht nur die Inhalte, also die Informationen über Steuer- und Geldwäschedelikte, sondern auch die fast 400 Journalisten, die die Daten aufbereiten.
Und wir wollen in dieser Sendung darüber sprechen, welche ethischen Standards wir im Zusammenhang mit solchen Leaks brauchen und welchen Anforderungen der Journalismus dabei auch gerecht werden soll. Und außerdem beschäftigen wir uns mit neuen Methoden des Face-Trackings.
Also der Gesichtserkennung mithilfe von Software. Wir klären, wie sich mit dieser Technologie Videos in Echtzeit manipulieren lassen. Und danach nehmen wir sie noch mit auf einen Ausflug in die Welt der alten Computerviren, um genau zu sein, ins digitale Malware-Museum.
Aber keine Angst, Ansteckungsgefahr besteht zumindest da nicht. Los geht's wie immer mit Musik. Und die haben wir für Sie wie immer auch gefunden im Netz zum freien Download. Zum Beispiel die Songs der Frauenrockband Les Mistons aus Oakland. Wir hören ihren Song Keep Out the Riff Raff.
Topic.
Ein Land so groß wie Bayern mit 3 Millionen Einwohnern und einem Pro-Kopf-Jahreseinkommen von $7.000 ist gerade in aller Munde. Panama. Geheime Daten eines dort ansässigen Offshore-Dienstleisters, namentlich Mossack Fonseca, wurden nämlich veröffentlicht.
Mit Briefkastenfirmenhälfte bei der Verschleierung von hohen Vermögen, was in aller Regel zu Steuerkriminalität führt. Seit einem Jahr und immer noch arbeiten nun über 100 Medienhäuser weltweit an der Aufbereitung und Auswertung der Papiere, koordiniert durch das International Consortium for Investigative Journalists oder auch kurz ICIJ in Washington.
Ja, und dabei wurde keine Whistleblower-Plattform beteiligt, sondern eine eben gut vernetzte Journalistentruppe. Doch wie diese Journalisten mit dem Datenleak umgehen, das wird auch kritisiert. Matthias Finger mit den Hintergründen.
Vor mehr als einem Jahr meldet sich ein anonymer Informant bei der Süddeutschen Zeitung in einem verschlüsselten Chat. Die Journalisten haben einen dicken Fisch an der Angel.
Sind Sie an Daten interessiert?
Ja, wir sind sehr interessiert.
Mein Leben ist in Gefahr. Wir werden nur verschlüsselt kommunizieren. Und wir werden uns nie treffen.
Die Reporter aus München gehen auf die Bedingungen ein und werden reichlich belohnt. Sie erhalten mehr als 11 Millionen Datensätze.
Warum machen Sie das?
Ich möchte, dass diese Verbrechen endlich ans Licht der Öffentlichkeit gelangen.
Um wie viel Material handelt es sich?
Mehr als du je gesehen hast.
Über 400 Journalisten aus 80 Ländern werten das Material gemeinsam aus. In für die Verlage wirtschaftlich schlechten Zeiten sind investigative Recherchen ein wichtiges Aushängeschild für Medienhäuser. Die Aufregung ist groß. Genauso wie nach den Enthüllungen von Edward Snowden, den Sony-Hacks und den veröffentlichten Geheimdepeschen der US-Botschaften. Leaks sind einfach angesagt. Die Weltpresse ist wieder einmal in Aufruhr. Doch ist die aufgekratzte Stimmung gerechtfertigt? Die Enthüllungen sind mittlerweile das fünfte große Steueroasen-Leak. In 5 Jahren. Passiert ist bisher nichts. Diese Einordnung bleiben die investigativen Reporter schuldig, kritisiert der Journalist Harald Schumann.
Ich hätte es gut gefunden, wenn von Anfang an klargestellt worden wäre, dass die Schuldigen dafür nicht irgendeine korrupte Regierung in Panama und irgendeine böse Anwaltskanzlei ist, sondern die Schuldigen sitzen in den Hauptstädten der großen OECD-Staaten, die all das seit vielen, vielen Jahren, zum Teil seit Jahrzehnten wissen und dulden.
Wie Tanzbären vorgeführt werden aber hauptsächlich altbekannte Bösewichte. Putin, Ahmadinejad, Assad. Erstmals kommen jedoch auch westeuropäische Premierminister ins Wanken. Der isländische Staatschef gab seine Amtsgeschäfte vorübergehend zurück, nachdem sein Name im Zusammenhang mit Briefkastenfirmen aufgetaucht war. Auch David Cameron musste einräumen, von Offshore-Geldern profitiert zu haben. Am fragwürdigen Prinzip der Steueroasen und Briefkastenfirmen haben die Leaks jedoch kaum etwas geändert.
In Deutschland sind Briefkastenfirmen immer noch legal. Die ganze Niederlande ist eine gigantische Steueroase. Es passiert nichts. Die Briten bieten den Reichen der Welt eine Zuflucht.
Die Kanzlei in Panama ist nicht die einzige Expertin für Briefkastenfirmen. Es gibt auch andere wichtige Player in den USA, der Schweiz oder Luxemburg. Nur haben die bislang ihre Daten offenbar besser geschützt. Offen bleibt, welche Rolle Mossack Fonseca im Gefüge der unterschiedlichen weltweiten Offshore-Praktiken spielt. Sicherlich werden die Panama Papers noch einige Überraschungen liefern. Schön verteilt über einen langen Zeitraum. Diese Salamitaktik wurde schon bei der Veröffentlichung der Snowden-Files im Guardian kritisiert. Der damalige Direktor für digitale Strategie war Wolfgang Blau.
Uns wurde der Vorwurf gemacht, dass wir die Geschichten nur häppchenweise veröffentlichen aus Auflagentaktik. Tatsache war aber, dass jede dieser Geschichten so viel Sorgfalt erfordert hat, dass wir allein deshalb aus Sorgfaltsgründen die Geschichten nicht so schnell veröffentlicht haben, wie wir es eigentlich gerne veröffentlicht hätten.
Eines ist klar, die umfangreichen Recherchen sollen weder diskreditiert noch eine Neuauflage der Lügenpressedebatte befeuert werden. Aber wie vollständig sind die Daten? Welche Motivation könnte die Quelle gehabt haben? Und welchen Weg nahmen die Daten? Auch diese Fragen müssen transparent gemacht werden, denn der journalistische Auftrag hört nicht beim Auswerten der Daten auf.
Und genau darüber wollen wir sprechen, und zwar gleich mit Annegret Falter vom Whistleblower-Netzwerk. Mit ihr werden wir über das Zusammenspiel von Journalismus und Whistleblowing in Zeiten immer größerer Datenleaks sprechen.
Vorher gibt es aber noch Musik, und zwar aus Quebec, dem französischsprachigen Teil Kanadas. Dort lebt das Folk-Pop-Trio Unique, Comme tout le monde. Le voilier en papier-mâché heißt der Song, dessen Download-Link Sie auf breitband.deutschlandradiokultur.de finden. Genauso wie die alle anderen Netzmusik-Songs aus dieser Sendung.
À travers les hymnes Fiche-moi le temps d'une seconde.
Um allein 1 GB aus reinen Textdateien zu füllen, müssten sie 240.000 Seiten schreiben. Der Datensatz der Panama Papers umfasst ganze 2,6 Terabyte an Daten. Das sind 2.600 GB E-Mails, Briefe, Faxnachrichten, Gründungsurkunden, Kreditverträge, Rechnungen, Bankauszüge und so weiter. Alles Dinge, die mögliche Steuer- und Geldwäscheverbrechen der internationalen Geldelite belegen können.
Das ist tatsächlich eine Datenmenge, die man sich in Text Form kaum noch vorstellen kann und die auch nur sehr schwer zu verarbeiten ist. Trotzdem sitzen rund um den Globus verteilt gerade fast 400 Journalistinnen und Journalisten an den Panama Papers, und zwar sie sind auf der Suche nach interessanten Geschichten und Enthüllungen.
Wir haben vor der Sendung mit der Politologin und Journalistin Annegret Falter vom Whistleblower-Netzwerk gesprochen, um mit ihr zu klären, wie ein verantwortungsvoller Umgang mit den geleakten Daten eines Whistleblowers aussehen kann.
Wir haben Frau Falter zuerst gefragt, ab wann ein Leak eine journalistische Tätigkeit wird, denn allein das Veröffentlichen von Quellmaterial ist ja noch kein Journalismus.
Wenn ein Whistleblower Journalisten anspricht, dann hat er natürlich die Gewissheit, oder sollte sie haben können, sagen wir mal so, dass dieser Journalist versuchen wird, die Information A in einen korrekten Kontext zu stellen und B der einen oder anderen Sache auch nochmal nachzugehen. Ein Journalist wird auch nicht alles veröffentlichen, was ja Teil der Kritik ist. Er sucht sich Journalisten, von denen er einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Material sich erhofft. Der beste Fall, den ich mich in diesem Zusammenhang erinnere, ist tatsächlich bisher Edward Snowden, der sich ganz gezielt 2 Journalisten seines Vertrauens ausgesucht hat und gesagt hat, ich kann selber nicht beurteilen, was im öffentlichen Interesse ist. Ich überlasse das euch beiden, ihr werdet das verantwortungsvoll handhaben und es werden die Informationen an die Gesellschaft kommen, die von der Gesellschaft diskutiert gehören. Und zwar nicht alle Informationen und auch nicht solche, die wirklich dem nationalen Interesse der USA abträglich sein können, aber ihr entscheidet das und ihr habt das Handwerkszeug dazu und ihr habt es gelernt.
Das bedeutet also, die journalistische Tätigkeit in dem Moment ist dann sozusagen gegeben, wenn auch der Leak eingeordnet wird, wenn also Daten nicht nur einfach so wie bei WikiLeaks zum Beispiel als kompletter Datensatz einfach ins Netz zum Beispiel gestellt werden.
Wenn sie eingeordnet werden und wenn darüber hinaus die Möglichkeit auch zum Schutz von Persönlichkeitsrechten besteht. Das sind meines Erachtens die beiden großen Präs für den Journalismus. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch gute Gründe gibt, größere Datenmengen einfach ungeschützt ins Netz zu stellen. Darüber können wir gern noch sprechen. Ich bin nicht der Meinung, dass WikiLeaks seinerzeit unverantwortlich gehandelt hat, sondern der Assange hat ja erst versucht, mit Journalisten zusammenzuarbeiten und hat dann die Erfahrung machen müssen, dass auch schlechterdings Zensur ausgeübt worden ist. Zensur, die durchaus nicht in seinem Sinne war und die auch nicht nur mit Persönlichkeitsschutz zu tun hat. Die Alternative wäre ja nur gewesen, alles nicht ins Netz zu stellen. Und darüber können wir gern diskutieren, was das dann für andere Nachteile hätte.
Ist es denn für Sie als Whistleblower-Netzwerk eigentlich relevant, wie gut die Qualität der journalistischen Aufarbeitung solcher großen Datenmengen ist? Oder hört bei Ihnen eigentlich schon so das Interesse auf, wenn das Whistleblowing vollzogen ist?
Nein, selbstverständlich kommt es auf den Umgang mit den Daten ja gerade an. Mit den Daten soll ja was bewirkt werden. Diese Menschen, die da zum Teil Kopf und Kragen riskieren, mindestens den Arbeitsplatz in Deutschland oder den Beamtenstatus, die wollen ja was verändern. Und es ist gerade auch unser aller Aufgabe, sowohl die von Whistleblower-Netzwerk, aber auch die von Journalisten am Ball zu bleiben. Und nicht, wenn das erste sensationelle 1% der Dokumente veröffentlicht ist, dann die nächste Sau durchs Dorf zu treiben, sondern dafür zu sorgen, dass weiter analysiert wird. Da sind ja in den Manning-Dokumenten allein, und ich nenne jetzt bewusst die unbeliebtesten, in den Manning-Dokumenten sind ja noch Schätze zu heben von illegalen Handlungen und ethisch höchst bedenklichen Handlungen der USA, zum Beispiel im Irakkrieg. Und jetzt kommt hier eben das nächste große Ding. Und selbstverständlich geht es immer darum, die zugrunde liegenden Missstände zu ändern. Das Leaking ist ja kein Selbstzweck.
Sie haben eben Manning angesprochen, davor auch Edward Snowden. Das sind beides Whistleblower, die wir kennen, deren Motivation wir auch kennen. Zum Teil kennen wir aber auch die Motivation oder die Intention eines Whistleblowers nicht, wie zum Beispiel jetzt auch bei den Panama Papers. Besteht da dann auch die Gefahr, dass eben ein Journalist sich instrumentalisieren lässt durch einen Whistleblower?
Die Gefahr sehe ich schon. Aber ein Journalist, ein investigativer Journalist, ist ja generell vertraut mit den Fallstricken von falschem Material oder dass man ihn in eine Falle locken will oder dergleichen. Ja, die Gefahr besteht.
Wie sehen Sie denn grundsätzlich diese Balance, die ja eigentlich sehr schwer zu gestalten ist? Einerseits haben wir Medienhäuser, in diesem Fall von den Panama Leaks jetzt betrachtet, die natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse haben. So eine immer wieder kritisiert als Salamitaktik, also Stück für Stück Inhalte zu veröffentlichen und damit ja auch Geld verdienen wollen. Und auf der anderen Seite haben wir ja eher aktivistische Äußerungen von seitens WikiLeaks, die sagen, naja, hätten wir das veröffentlicht, wir hätten den kompletten Datensatz offengelegt für jeden, sodass mehr Augen auf diese Datensätze gerichtet sind. Also wie kann man diese Balance halten? Einerseits qualitativen Journalismus aufrechterhalten und damit eben das Interesse fokussiert auf einzelne Dokumente vielleicht lenken versus das öffentliche Interesse an dem gesamten Datensatz?
Das ist eine schwere Frage, und Sie sagen ja, haben selber zweimal, glaube ich, das Wort ambivalent verwendet. Und genau das ist der Punkt. Die Sache hat zwei Seiten. Die Salamitaktik dient natürlich dazu, das Interesse möglichst lange am Kochen zu halten. Nun kann man sagen, das tun die Medienhäuser aus eigenem Gewinnstreben. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber es ist andererseits auch eine der Möglichkeiten, das Interesse auch von Aktivisten und von gesellschaftlichen Gruppen zu bewahren. Auf der anderen Seite, dieser Whistleblower hier mit den Panama Leaks, der wird nach Aussagen aller beteiligten Personen, die ich bisher gehört habe, als Überzeugungstäter auch eingestuft. Sehen Sie, der ist konfrontiert mit einer Datenmenge, die er sozusagen lebenslänglich selber nicht auswerten könnte. Und auch hier stellt sich doch die Frage, was ist denn besser? Wollen wir darauf verzichten, diese ganzen Unterlagen zu haben? Wollen wir Journalisten die Möglichkeit geben, nach undurchschaubaren, in diesem Fall wirklich total undurchschaubaren Kriterien, sie auszuwerten, oder wollen wir die Informationen breit streuen?
Wenn wir uns jetzt die Panama Papers anschauen, dann ist ja klar, da haben, also Sie haben es eben auch angesprochen, mehrere journalistische Teams über den Globus verteilt daran gearbeitet, diese Daten auch aufzubereiten. Ist damit Leaking auch sowas wie eine journalistische Methode geworden? Und was bedeutet das eben auch für Plattformen wie zum Beispiel eben WikiLeaks, gerade wenn eben Datensätze von Journalisten aufbereitet werden, so dass sie zum Beispiel auch durchsuchbar sind?
Journalisten waren ja immer abhängig von Informanten, und früher nannte man sie einfach nur Informanten und jetzt nennt man sie zum Teil Whistleblower. Das hängt ja damit zusammen, ob die Information nach der Definition von Whistleblower, ob die Information von Insidern aus dem Arbeitsplatzverhältnis heraus geleakt werden. Das ist ja etwas anderes, als was der Wallraff macht. Das ist ja einfach Enthüllungsjournalismus. So, also Journalisten waren immer darauf angewiesen, dass ihnen Informationen zugegangen sind. Und es gibt ja noch heute Journalisten, viele, die auch sich zugute halten, dass selbst wenn ein Whistleblower ihnen die Anfangsinformationen gibt, dass das nur der Ausgangspunkt ist, dass sie überhaupt selber recherchieren können. Also für mich hat sich da nicht viel geändert, außer die Menge der Daten, die man irgendwie bewältigen muss oder bewältigen sollte, weil man sie als Chance, wenn man sie als Chance begreift, wenn man sie nur als Gefahr begreift, ist das eine andere Sache. Aber es ist ja hier beinahe eine Zweiteilung zu beobachten. Der Staat sieht sie als Gefahr und die Wirtschaft sieht sie als Gefahr. Und die Zivilgesellschaft sagt, aha, das Gute an diesen massenhaften Veröffentlichungen ist doch, das müssen wir uns ja klar machen, das ist die Essenz, dass keiner mehr sicher sein kann, dass was er an krummen Sachen dreht, in Staat oder Wirtschaft, dass das unentdeckt bleibt.
Das heißt aber nicht unbedingt, dass die Leute keine krummen Dinge mehr machen, sondern das heißt vielleicht einfach nur, dass sie vorsichtiger an ihrer Kommunikation sind. Also wie hat sich das auch für Whistleblower verändert in den vergangenen Jahren? Kann man sagen, aus heutiger Perspektive, Whistleblowing ist einfacher geworden oder schwieriger geworden?
Also es wird alles getan, um es zu erschweren. Im Moment. Ich erwähne da hier in Deutschland nur die Vorratsdatenspeicherung, insbesondere den Teil, der Datenhehlerei betrifft. Die Trade Secret Directive, die dürfte im europäischen Raum erheblich was ändern. Ich meine, in Deutschland vielleicht nicht ganz so viel, denn bei uns war der Verrat von Geschäftsgeheimnissen und Betriebsgeheimnissen immer schon strafbewehrt. Aber es gab Länder, wo das weniger der Fall war. Es gibt Länder, wo das bisher weniger der Fall ist. In Deutschland eröffnet diese Trade Secret Directive natürlich auch die Möglichkeit, zivilrechtlich härter vorzugehen, als das bisher möglich war.
Trotzdem kann man ja sagen, beide Seiten wurden irgendwie eingeschüchtert. Also zum einen die Whistleblower durch eben verschärfte Gesetze, das haben wir gerade eben gehört. Aber auch auf der anderen Seite haben Sie angesprochen, die Mächtigen oder die Leute aus der Wirtschaft, aus der Politik, die eben ihre krummen Sachen drehen, die haben auch Angst, weil alles kann öffentlich werden. Was genau bewirken dann jetzt dann eben in diesem Zusammenspiel Leaks?
Die amerikanischen Bürgerrechtler, die sagen ja, Courage is contagious, Mut ist ansteckend. Im Tagesspiegel habe ich neulich gelesen, dass ein sprunghafter Anstieg der Ermittlungen, der internen Ermittlungen gegen Whistleblowing stattgefunden hat. Das heißt, im letzten Jahr wurden 32 Fälle von Whistleblowing vermutet. Das ist ja doch eine ganze Menge. Vorher waren es mal ganz vereinzelte oder jedenfalls unter 10. Vielleicht ist tatsächlich Mut ansteckend. Und dann, wenn die Einschüchterungsabsicht nicht verfängt, dann kann man nicht sagen, wie die Sache ausgeht.
Wir sprachen mit Annegret Falter vom Whistleblower-Netzwerk. Das Interview können Sie natürlich auch noch einmal nachhören, wie alle Beiträge unserer Sendung auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Aber natürlich erst nach der Sendung, denn Sie sollen dranbleiben hier live im Programm. Und wenn Sie dann aber doch schon ins Netz klicken, dann finden Sie vielleicht die Band Los Waldners. So nennen sich nämlich 7 Musiker aus dem sonnigen Costa Rica, übrigens das Nachbarland von Panama. Ha, da passt dann doch irgendwie alles zusammen. Und diese Band besingt auch noch den Teufel. El Diablo.
Otra vez el olvido, espero acabe conmigo. Otra vez el olvido, espero acabe conmigo. Ah, mamá, es tiempo de pensar. En tu contra. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y qué me importa? Prendí fuego a tu sombra. Por eso decidí irme solo a nada. Por eso decidí irme solo a nada. Y amar a quien me abrace con fuerza. Y amar a quien me entienda. Thank you.
Breitband. Medien und Meinungen.
Heute mit Vera Linz bei uns im Studio. Hallo.
Hallo.
Hallo Vera. Im Interview mit Annegret Falter haben wir es auch gerade schon mal kurz angesprochen. Die EU-Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, die Trade Secret Directive. Und über genau diese wird in der kommenden Woche im EU-Parlament abgestimmt. Was genau hat es damit auf sich in der ersten Meldung?
Ja, damit sollen vertrauliches Know-how und vertrauliche Geschäftsinformationen vor einer Offenlegung geschützt werden, um unfaire Praktiken im Wettbewerb zu unterbinden. Allerdings zielt diese Richtlinie nicht nur auf Wirtschaftskriminelle, sondern betroffen sind auch Journalisten und Whistleblower, und denen drohen nun Strafen, wenn sie Informationen über Betrug oder Korruption offenlegen, die dann als Geschäftsgeheimnisse deklariert werden. Das Problem, so Kritiker, es ist nämlich nicht klar definiert, was ein Geschäftsgeheimnis ist. Das können die Unternehmen selbst festlegen und damit nach Gutdünken die Geheimnisverräter verklagen. Und das wird ihnen mit dem Gesetz auch insofern leicht gemacht, als dass die Beklagten, um straffrei zu bleiben, nachweisen müssen, dass sie im öffentlichen und nicht im privaten Interesse gehandelt haben. Und auch das ist in der Richtlinie nicht festgelegt, was ein legitimes öffentliches Interesse ist. Für beides gibt es also Interpretationsspielraum. Journalistenverbände und Netzaktivisten betrachten darum die neue Richtlinie als ein Instrumentarium, mit dem Whistleblower und Journalisten eingeschüchtert werden können. Ein Rückschritt also für die Pressefreiheit und das Whistleblowing.
Es scheint ja auch so, als gäbe es einen weiteren Rückschritt in der kommenden Woche im EU-Parlament. Und zwar soll dort die Vorratsdatenspeicherung von Passagierdaten verabschiedet werden. Was ist hier geplant?
Ja, bei allen Flügen aus der und in die EU sollen von jedem Passagier bis zu 60 Einzeldaten gespeichert werden, und zwar für 5 Jahre. Optional gilt das auch für innerdeutsche Flüge. Volker Tripp von der Digitalen Gesellschaft kritisiert diese Pläne.
Das Problem liegt darin, dass diese Speicherung vollkommen anlasslos und verdachtsunabhängig geschieht. Der Europäische Gerichtshof hat ja bereits im April 2014 in seinem Urteil zur Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten gesagt, dass eine anlasslose Speicherung von personenbezogenen Daten gegen europäische Grundrechte verstößt, spezifisch gegen das Recht auf Privatsphäre und das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten.
Ja, und diese Richtlinie sieht eben genau das nun vor. Problematisch ist übrigens auch, finde ich, dass allein Mitarbeiter ungeprüft eigene Beobachtungen oder Einschätzungen über die Fluggäste vermerken können in der Maske, wo man das alles eintragen muss, zum Beispiel was man gegessen hat. Die Behörden wollen damit problematische Verhaltensmuster aufdecken, etwa zur Terrorbekämpfung. Aber wir wissen ja schon, bei der Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten hat das nicht so richtig funktioniert.
Das stimmt. Weitere Hintergründe zur geplanten Richtlinie und auch weitere Kritikpunkte daran finden Sie auf unserer Webseite breitband.deutschlandradiokultur.de. Da finden Sie auch das ausführliche Interview mit Volker Tripp, den haben Sie gerade schon im O-Ton gehört von der Digitalen Gesellschaft. Und damit kommen wir jetzt zum Meme der Woche.
Genau, und das heißt Janosch, also Hashtag Janosch, wobei wir gerne ein eigenes kreiert hätten, das da hieße Hashtag No Janosch. Janoschs Kinderbuch Oh, wie schön ist Panama ist nämlich offenbar vielen zuallererst eingefallen, als sie von den Panama Papers erfahren haben. Und seine Karikaturen mussten auf Twitter für eine Vielzahl immer wieder recht abschätziger Kommentare über den Scoop herhalten. Also man sieht zum Beispiel, wie der Bär den Tiger am Schwanz zieht und sagt, erwischt, naja, Lebbe geht weiter. Also nach dem Motto, bringt alles nichts. Dieses Phänomen steht als Sinnbild dafür, dass Leaking längst Pop geworden ist, wie es Sascha Lobo auch in seiner Spiegelkolumne beschrieben hat. Seine These lautet ja, die Inszenierung übertrumpft die Inhalte. Jeder liest daran, was er schon immer geglaubt hat.
Wir können auch noch mal nachlesen, was Vera uns präsentiert hat auf Deutschlandradio, nein, breitband.deutschlandradiokultur.de. Da gibt es also noch mal alle Links dann auch zu den Medien und Meinungen. Danke, Vera. Und wir haben dann noch einen Link für Sie. Da können Sie
so
gleich mal reinschauen.
Links.
Ja, wir sprechen nämlich gleich über Facial Reenactment und was man sich darunter nämlich vorstellen kann, da gibt es schon mal ein Video zu. Eine Songlänge haben Sie Zeit zum Anschauen.
Genau, und damit Song, gutes Stichwort, kommen wir zum wahren Glück. So heißt nämlich der Song, den wir jetzt hören, Suerte von einer Band aus Uruguay, La Mujer Pajaro.
Y tu alma suerte. Breitbandbesprechung.
Vielleicht verstehen Sie sich ja als kritischer Leser, Zuhörer oder Zuschauer und hinterfragen Aussagen und Inhalte, die Sie konsumieren. Dann gut so, denn das wird immer wichtiger und gleichzeitig immer komplizierter. Denn Töne, Texte und Bilder können mittlerweile so gut vom Computer erstellt werden, dass man sie immer häufiger für menschengemacht oder realistisch hält.
Ja, Microsoft hat erst kürzlich bei einer Entwicklerkonferenz eine Technik namens Holoportation vorgestellt. Mit Datenbrille und Tracking-Kameras können sich Menschen so virtuell an einem Ort treffen, auch wenn sie räumlich voneinander getrennt sind. Und man kann so ein bisschen zusammenfassen, dass Tracking, also die Echtzeitverarbeitung von Körperbewegung und der zeitgleiche digitale Abgleich in Videoform, der funktioniert immer besser.
Und daran arbeitet auch gerade das Max-Planck-Institut. Facial Reenactment nennen die Forscher ihr Konzept. Dabei wird die Mimik einer Person live auf das Gesicht einer anderen in einem Video übertragen. In einem Testvideo läuft das so ab, da sitzt ein Proband und manipuliert das Video von George W. Bush. Seine Gesichtsausdrücke erscheinen auf dem Gesicht des ehemaligen US-Präsidenten. Also lacht der Darsteller, lacht auch eben George W. Bush.
Und wir haben mit dem Chefforscher dieses Projekts gesprochen, und zwar mit Christian Theobald vom Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken. Und zuerst wollten wir von ihm erklärt bekommen, wie das Gesichtstracking und die Technik dahinter funktioniert.
Die Frage, mit der wir uns beschäftigen, ist Face-Tracking, Gesichtsrekonstruktion aus Videos. Das, was jetzt herausgegriffen wurde, ist ein Beispiel, was wir in diesem Video zeigen, das die Methode erklärt. Und wir haben das Reenactment genannt. Und was wir dort zeigen, ist im Prinzip, wir haben, nehmen wir es mal Person A, die vor einer Videokamera sitzt. Und wir können mit unserem Tracking-Verfahren deren Gesicht rekonstruieren in Echtzeit. Und wir können das Gleiche, nennen wir es mal Person B, in einem beliebigen anderen Video machen. Das könnte jetzt auch ein Video aus YouTube sein. Und was wir dann machen können, ist, wir können einen Teil der Gesichtsinformation von Person A auf Person B übertragen. Und es hat natürlich auch den Studenten sehr viel Spaß gemacht, sozusagen ist auch zum Teil einfach ein witziges Ergebnis zu sehen, wie dann ein modifizierter Gesichtsausdruck aussieht, wenn George Bush dann auf einmal vielleicht eine Grimasse zieht. Und ich glaube, das war auch dann einer der Gründe, warum es in einigen Social-Media-Plattformen aufgegriffen wurde.
Ja, also ich habe ja, oder wir haben ja das Video natürlich zur Vorbereitung uns auch angeguckt und war, also ich war in erster Linie fasziniert, aber ich habe gleichzeitig auch so ein, na, ich möchte mal sagen, so einen kleinen Schauer bekommen, der mir über den Rücken lief, weil das natürlich auch sofort impliziert, okay, man kann dort, zumindest wirkt es so, sehr trivial manipulieren. Also theoretisch bräuchte man ja wahrscheinlich nur eine Kamera und ein Computerprogramm und der Rest geschieht dann irgendwie automatisch. Ist es tatsächlich so trivial oder ist das eine hochkomplexe Technik, die noch in den Kinderschuhen steckt und die nur im Labor funktioniert?
Genau, also zunächst einmal ist es so, ich meine, es wurde in manchen Berichten auch in Social-Media-Plattformen gesagt, ja, das ist eine App oder das ist eine Software, die man kaufen kann. Das ist es natürlich nicht. Das ist ein Forschungsprototyp, der läuft genau bei uns im Labor. Es ist auch ein Verfahren, das in vielerlei Umgebungen noch nicht so gut funktioniert. Es gibt immer noch Konditionen, also Bedingungen, unter denen es schief läuft. Ja. Also ganz trivial ist es nicht. Was man hier noch dazu sagen sollte ist, auf der einen Seite hat Gesichtstracking sehr viel Potenzial. Es gibt sehr viele interessante Anwendungen, die damit möglich wären.
Was wären denn das für Anwendungen?
Wir können zukünftig Computer- und Robotersysteme bauen, die den Gesichtsausdruck des Gegenübers interpretieren können, vielleicht empathisch auch auf den Gemütszustand oder auf die Reaktionen der Person eingehen kann. Zum Teil wird Gesichtstracking heute auch schon in einer sehr vereinfachten Form eingesetzt, in Fahrzeugen zum Beispiel, um zu erkennen, ob ein Fahrer vielleicht ermüdet ist oder man ihm vorschlagen sollte, dass er eine Pause einlegt. Das kann man mit einer Methode, die wir jetzt haben, noch viel besser machen, weil sie eben unter sehr viel schwierigeren Bedingungen sehr viel mehr Informationen liefert. Es funktioniert auch, wenn sich die Beleuchtung stark ändert. Es funktioniert auch, wenn starke Verdeckungen vorliegen. Das heißt, wir haben ein Verfahren, das in vielerlei Anwendungsszenarien einfach deutlich robuster, deutlich schneller, deutlich bessere Daten liefert und damit auch Anwendungen, die diese grundlegende Technik als Komponente einsetzen, im Gegenzug robuster, schneller und besser machen.
Ja, also wenn man sich dieses Video anschaut, dann was sofort ins Auge springt im wahrsten Sinne des Wortes, ist der Detailgrad und es wirkt halt einfach sehr realistisch. Und da habe ich mir relativ schnell die Frage gestellt, ist es in Zukunft angenommen, diese Systeme etablieren sich und die sind Teil unserer normalen Welt, kann man in Zukunft überhaupt noch unterscheiden zwischen computergenerierten Realitäten in Anführungszeichen und der tatsächlichen Realität?
diese Qualität von Manipulation, die können Sie heute schon erreichen, wenn Sie sozusagen bereit sind, vielleicht mehr Zeit da rein zu investieren. Ja, also ich meine, das sieht man zum Beispiel auch daran, dass in vielen Filmen heutzutage sogar die Gesichter echter Schauspieler heute durch computergrafisch generierte Gesichter ersetzt sind. Das hat zum Beispiel auch den Grund, dass vielleicht das ein Stuntman ist, der durch den realen Schauspieler ersetzt werden muss, oder das hat Gründe, dass vielleicht die Beleuchtungssituation nicht ganz so war, wie der Regisseur das wollte. Also es gibt verschiedene Gründe, das zu machen, aber im Prinzip ist die Möglichkeit, das zu tun, auch heute schon gegeben, und wir eröffnen damit keine neue Möglichkeit.
Und dass es theoretisch live ist, schon. Es ist eine andere Dimension. Ich meine, wenn ich ins Kino gehe und mir einen Film anschaue und ich weiß, es ist ein fiktionaler Umstand, und im Gegenteil zu dem, was in Ihrem Video dargestellt wird, ist ja schon potenziell eine Live-Situation. Das ist schon nochmal ein Unterschied.
Das ist insofern ein Unterschied, aber die Qualität, die unser Verfahren liefert, ist auch im Gegenzug aber auch nicht vergleichbar mit dem, was Sie wirklich bräuchten, um das fotorealistisch zu machen. Also ich denke, wir haben jetzt eine Genauigkeit der Rekonstruktion erreicht, die wahrscheinlich den Test standhält, dass man vielleicht, ich weiß nicht, 2 oder 3 Sekunden draufschaut, um das Video im Detail anzuschauen, und dann würde man es vielleicht nicht merken. Wenn Sie es aber genau anschauen, werden Sie die Manipulation in allen unseren Videos sehen.
Ja? Was halten Sie denn davon, wenn man solche Videos dann zum Beispiel eben auch kennzeichnet, damit sichtbar wird, hier wurde jetzt auch gerade manipuliert?
Ich habe ja gesagt, das ist ein Grundlagenforschungsprojekt. Ein Teil der Rekonstruktion ist, wir berechnen zum Beispiel Reflexionseigenschaften und Beleuchtungseigenschaften der Szenen. Und dadurch ist es auch möglich, Manipulation zu erkennen, weil sie ja im Prinzip, haben sie ja 2 oder 3 Gesichter, und auch heute kann man mit Bildbearbeitungssoftware, das wird ja sehr oft getan, auch zum Teil aus künstlerischen Gründen, einfach ein Bild zu manipulieren. Wir können im Prinzip erkennen, ob die Rekonstruktionen konsistent sind. Das ist ein Forschungsgebiet, das nennt sich digitale Forensik, und da werden solche Schlüssel, also Inkonsistenzen, extrahiert. Ja? Und auch das ist eben auch eine Möglichkeit, die solche Rekonstruktionsverfahren eröffnen, und auch in anderen Kontexten gab es bei uns auch schon Anfragen, ob unsere Methoden dazu eingesetzt werden können, zu zeigen, dass ein gewisser Inhalt manipuliert wurde. Also das sind immer die 2 Seiten.
Ja, das ist natürlich auch für Journalisten sehr interessant, um ja bestimmte Quellmaterialien zu verifizieren. Genau. Das hatten wir auch schon hin und wieder hier in der Sendung mal thematisiert. Genau. Und das Thema Manipulation ist natürlich auch seit der Digitalisierung eigentlich eins, was uns immer schon beschäftigt hat. Sie haben gerade schon angesprochen, Fotomanipulation, ne, was mit Photoshop alles möglich ist. Da wurde ja immer wieder auch debattiert. Oder jetzt auch relativ neu diese ganze Debatte um Bots, also dass automatisierte Programme im Social-Media-Bereich Texte verfassen, die wiederum die gesellschaftliche Debatte vielleicht beeinflussen. Das sind ja alles schon Debatten, die schon existieren. Wenn man die jetzt noch weiter denkt in einem Bewegtbild-Bereich, also ist das eine neue Dimension, die Sie auch mit erforschen, also auf einer philosophischen Ebene, die Konsequenzen einer solchen Technologie, oder geht es Ihnen eigentlich nur um die technische Machbarkeit?
Natürlich ist unsere Motivation zunächst die technische Machbarkeit. Natürlich ist uns klar, dass all das, was wir tun, zum Teil auch transformatorische Entwicklungen in Gang setzen kann. Zum einen auf der positiven Seite, weil es gibt sehr viele positive Möglichkeiten, diese Rekonstruktionstechniken einzusetzen. Ja, wir hatten, vielleicht nochmal dieses eine Beispiel aufzugreifen, Sie hatten am Anfang Holoportation als Beispiel genannt. Das heißt, das ist ja so eine Art 3D-Skype, ja, Telepräsenz. Dazu muss ich ja im Prinzip das Gegenüber auf der Gegenseite dreidimensional rekonstruieren, um es dann mit einem Virtual Reality Headset oder mit einer Augmented Reality Brille dann in mein Sichtfeld zu reprojizieren. Ja. Und das ist natürlich eine völlig neue Art der Kommunikation. Es ist eine Art der Kommunikation, die vielleicht auch in Zukunft Reisen überflüssig machen wird, die man eigentlich nicht antreten möchte, was auch unter anderen gesellschaftlichen Gesichtspunkten vielleicht ein Vorteil ist. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass wie bei vielen Techniken, vielen Technologien, die wir heute entwickeln, das vielleicht auch ein neues Manipulationspotenzial eröffnet. Und es ist wichtig, dass man diese Expertise entwickelt, um darauf sozusagen auch entsprechend reagieren zu können.
Die berühmten 2 Seiten der Technologiemedaille also. Vielen Dank für das Gespräch, Christian Theobald vom Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken. Und das Video, das wir jetzt schon mehrmals angeführt haben im Gespräch, das haben wir verlinkt und eingebettet bei uns auf der Seite im Netz unter breitband.deutschlandradiokultur.de. Können Sie sich auch mal anschauen.
Und dort finden Sie auch seltsame Gitarrenriffs, merkwürdige Klavierarrangements und ausbrechende Bläser. Was im ersten Moment wie eine Beleidigung klingt, ist jedoch eine wohlwollende Kritik. So beschreibt die Musik Presse nämlich den Sound der 7-köpfigen Band Aubrey. Wir hören ihren Song Moon.
Bury me in the hall and visit me on your
von O'Bree aus Philadelphia. Feed Me Poison heißt die aktuelle Download-EP der Amerikaner und die ist natürlich auch verlinkt bei uns im Netz. Und zwar ganz sicher, hoffentlich zumindest, virenfrei, ohne Schadsoftware, oder?
Ich hoffe doch, denn so ein Computervirus oder eben die Malware, die kann schon ganz schön lästig sein, unter Umständen sogar gefährlich. Im vergangenen Monat zum Beispiel hat ein Computervirus ein Krankenhaus in Neuss lahmgelegt, also die komplette Klinik war offline und ganz viele Operationen mussten abgesagt werden.
Ja, am liebsten würde man ja diese Viren, Würmer und Trojaner verbannen und zwar ins hinterste Eck des Netzes, weit, weit weg von unseren Festplatten. Aber wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, also ich zumindest, ich habe mich gefragt, wollen wir das wirklich? Gehören diese digitalen Quälgeister nicht auch zur Netzkultur? Wie wäre es denn mit einem geschützten Raum, ein Virenarchiv oder noch besser ein Virenmuseum? Vielleicht können Sie es sich schon denken, genau das gibt's.
Das Malware-Museum zeigt 20 Jahre alte Computerviren, nämlich die ersten ihrer Art. Und Mike Herbstreuth hat es für uns besucht.
Es ist viel los im Malware-Museum. Seit seiner Eröffnung im Februar haben sich hier über 860.000 Besucher Computerviren aus den 80er und 90er Jahren angesehen. Die Idee zu diesem Museum hatte der finnische IT-Sicherheitsexperte und Kurator Mikko Hypponen.
Ich arbeite schon mein ganzes Leben mit Malware. Die ersten Viren habe ich vor 25 Jahren analysiert und ich habe immer noch eine große Sammlung von Computerviren aus den 80ern und frühen 90er Jahren. Und ich dachte mir, dass wir diesen Teil der Computergeschichte unbedingt für die kommende Generation von Computernutzern archivieren sollten.
Das Malware Museum ist allerdings kein normales Museum. Es existiert nur online, auf der Seite des Internetarchivs archive.org. Keine weiten Flure, keine Menschenmassen und auch keine Kosten für den Eintritt. Dafür aber jede Menge Retroviren zum Selbertesten, am eigenen Computer. Der schädliche Teil der Viren wurde dafür entfernt. Es ist also komplett ungefährlich, sich im Browser zum Beispiel den Technovirus anzuschauen. Ein Virus, der den kompletten Bildschirm einfriert und Zeile für Zeile immer wieder das Wort Techno schreibt. Und natürlich macht ein Virus namens Techno auch Musik. Es lässt sich gut nachvollziehen, wie frustrierend dieser Virus damals für die infizierten User gewesen sein muss. Den Luxus, den Virus mit einem einfachen Mausklick zu beenden, den gab es in den 90er Jahren nicht. Doch es gibt auch Viren im Malware Museum, die man sich gerne und lange anschaut. Schadprogramme mit anspruchsvollen Grafiken, wie zum Beispiel der Virus Crash mit einem wild flackernden, bunten Schachbrettmuster. Oder der LSD-Virus, der blau, pink, gelb, grüne Schlieren über den Bildschirm wabern lässt. Kleine, digitale Kunstwerke, findet Mikko Hypponen. Zumindest aus heutiger Sicht.
Damals, als ich diese Viren bekämpft habe, hätte ich sie nie als Kunst akzeptiert. Aber im Rückblick sind sie für mich Kultur und sie sind definitiv Kunst, obwohl Viren ja genau genommen kriminelle Arbeiten sind. Das haben sie vielleicht mit Graffiti gemeinsam. Auch das ist eigentlich illegal, aber trotzdem Kunst.
Nicht alle Retroviren waren visuell so anspruchsvoll wie die fast 80 Exemplare im Malware Museum. Hypponen hat die interessantesten ausgewählt. Viren mit Grafiken, mit Farben, mit Sounds oder sogar kleinen Spielen, wie der Casino-Virus, einer der beliebtesten im Museum.
Er aktiviert sich jedes Jahr an drei verschiedenen Tagen und überschreibt alle Dateien. Er löscht diese Dateien aber nicht, sondern lässt dich um sie spielen. Es erscheint ein pixeliger, einarmiger Bandit. Du hast 5 Versuche. Und wenn du gewinnst, bekommst du deine Dateien zurück.
Schadprogramme wie der Casino-Virus wurden von neugierigen, kreativen, manchmal allerdings auch einfach nur von gelangweilten Teenagern geschrieben. Heutzutage ist die Motivation der Virenprogrammierer eine komplett andere, sagt IT-Sicherheitsexperte Hypponen.
Neben diesen organisierten Online-Kriminellen, die mit ihren Attacken Hunderte von Millionen machen, sehen wir außerdem immer mehr Malware-Angriffe von Geheimdiensten und vom Militär. Wenn mir zu Beginn meiner Karriere jemand erzählt hätte, dass wir mal Malware analysieren, die von Regierungen mit einem Multimillionen-Dollar-Budget geschrieben wurde, das hätte ich niemals geglaubt. Aber genau das ist heute der Fall.
today.
Gegen diese neuen, unsichtbaren und sehr destruktiven Viren und Würmer wirken die Exponate im Malware Museum fast schon albern, wie aus einer längst vergangenen, harmlosen Zeit. Deshalb ist das Malware Museum zum einen eine sehr nostalgische Angelegenheit. Zum anderen zeigt die Ausstellung aber auch eindrucksvoll, wie fundamental sich die Computerlandschaft innerhalb von ein paar Jahren verändert hat. Und mit ihr die Malware. Vom Technovirus, der sich noch über Disketten verbreitet hat, hin zu Internetwürmern wie Slammer, der in nur 18 Minuten das komplette Internet nach Sicherheitslücken durchsucht hat. Und dabei das Sicherheitssystem eines amerikanischen Atomkraftwerks lahmgelegt hat. Ob wir uns wohl in ein paar Jahren durch ein neues Malware-Museum klicken, auf Würmer wie Slammer zurückschauen und wie beim Technovirus denken, ach, die Malware damals war ja eigentlich ganz harmlos.
So it's easy to guess that there will be surprises for us in the future as well.
Mike Herbstreuth über das Malware Museum und Computerviren, da muss ich gestehen, für mich ist das immer noch so ein bisschen wie was aus vergangenen Tagen. Ich habe nämlich das Glück, ich habe glaube ich das letzte Mal tatsächlich so in den Nullerjahren irgendwann ein Computervirus
gehabt. Ist
schon
länger her zum Glück, ne?
Ja, und kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, wie das für mich war, ob es total shocking vielleicht auch für mich war. Hattest du schon mal einen, Christian?
Ja, natürlich. Ich kann mich jetzt auch nicht konkret erinnern. Ich weiß allerdings noch, dass so ich glaube um 2000 rum dieser I Love You Virus war zumindest ein Virus, den ich sehr doll wahrgenommen habe, weil der auch in den Medien damals sehr stark diskutiert wurde, so ein E-Mail-Wurm getarnt als Liebesbrief, der dann irgendwie Schadcode im Anhang hatte und sämtliche Dateien auf der Festplatte gelöscht hat.
Wie viele
hat.
Leute anscheinend auf Liebesbriefe reinfallen.
Ja, natürlich, der Klassiker, ne? Das möchte gerne jeder haben, schöne Liebesbriefe, da klickt man dann drauf. Ja, ich finde es auch ganz interessant, wenn man sich überlegt, wie diese Wahrnehmung sich geändert hat mit diesen alten Viren, dass die jetzt doch irgendwie Kunst sind. Vielleicht sind ja so Virenprogrammierer von heute die digitalen Street-Artists des nächsten Jahrzehnts. Und dann hat man vielleicht irgendwann, kann man sich so Apps kaufen, die man sich dann exklusiv aus seinem Computer installiert mit so einem Virusprogramm, was dann Kunst ist. Vielleicht ist das die Kunstszene der Zukunft.
Ist die Frage, ob wir dann aber überhaupt noch Apps haben. Mein Gott, so viele Fragen.
Ja, so viele Fragen. Wenige Antworten, die kriegen wir vielleicht ein andermal in der Sendung.
Denn Breitband ist jetzt auch schon wieder vorbei. Wir geben gleich ab an die Nachrichten und danach kommt das Theatermagazin Rang 1 mit André Mumot. Aber wir haben noch Musik.
Wie immer zum Schluss. Diesmal ein Soundtrack für flüchtige Internetbekanntschaften. Das passt auch wieder zu Liebesbriefieren. Ja. Wir haben uns noch nie getroffen, aber wollen wir nicht mal einen Kaffee zusammen trinken? So heißt der Titel, den wir jetzt hören. Und zwar beschäftigt diese Frage eine Pariser Band, die heißt In Love with a Ghost. Und damit sagen wir Tschüss. Mein Name ist Christian Grasse.
Und Theresa Sicker. Tschüss.
Machen Sie es gut.